Studi-Podcast von PA Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PA Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe angefangen haben. Moderation: Michael Gerber, Technik: Gino Knöpfel.
Guten Morgen Alina, guten Morgen Ariel und herzlich willkommen auch Sandra Geissler.
Hallo.
Du bist heute unser Gast, du bist Leiterin Schulsozialarbeit von Stadt Bern. Staunet nicht, dass wir uns duzen. Wenn Studierende, Lehrpersonen und Schulsozialarbeiter zusammenarbeiten, ist man eh per Du unterwegs und wir machen das im Studi-Podcast nicht anders. Nach einem kurzen Rück- und Ausblick zum Studieleben an PA Bern reden wir heute über die Schulsozialarbeit. Was kann sie bewirken? Was nicht? Und wie kann man die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Profis aus der Schulsozialarbeit optimal gestalten? Sandra, wer bist du?
Ja, zuerst mal guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier hinkommen durfte. Mein Name ist, ja, wie gesagt, Sandra Geissler. Ich leite die Schulsozialarbeit von der Stadt Bern seit 10 Jahren und bin gleichzeitig Präsidentin vom wahrscheinlich unbekanntesten Verein, noch unbekanntesten Verein im Kanton Bern, BESSA, mit aber einem sehr schönen Logo, das heisst Berner Schulsozialarbeit, wo alle Gemeinden, die Schulsozialarbeit haben, sollten Mitglied werden.
Was hast du für Ausbildungen gemacht?
Ich selber bin Sozialarbeiter. Ich habe Fachhochschule gemacht für soziale Arbeit, systemische Weiterbildung, systemische Beratungsweiterbildung und eine Führungsweiterbildung.
Und wie lange hast du direkt in der Schule als Schulsozialarbeiterin gearbeitet?
15 Jahre.
Und wo?
In Rheinach, Baselland. Vor allem Zyklus 3.
Ja, dann fragen wir noch die Studierenden, wie geht es euch?
Ja gut, das Semester ist recht schnell vorbeigegangen, durch zu mir. Wir sind schon wieder Ende Semester, Prüfungen stehen
an. Ich habe das auch voll so erlebt. Das Semester ist mega schnell vorbeigegangen. Schon in den letzten Wochen.
Ja.
Ist etwas, was besonders in Erinnerung bleibt?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe das Semester ist wirklich geflogen.
Mir geht es auch so.
Alina, du hast gesagt, im Vorgespräch Anfang Mai ist es richtig streng geworden für dich. Warum?
Ja, genau. Es war einfach so, dass halt mehrere Module wiegen gleichzeitig so der Abgabe- bzw. der Präsentationstermin hatten. Und dann ist es heute schnell recht aufgegangen mit der Arbeit. Aber dafür ist es jetzt wieder klein, also das Tempo ist wieder klein langsamer geworden. Das meiste ist jetzt abgegeben und jetzt stehen einfach noch die Prüfungen von nächster Woche bevor. Aber ich glaube, bei dir war es auch ein bisschen so,
also, Ariel. Ich bin noch mehr dran. Also ich habe noch nicht alles abgegeben, aber ich bin auf gutem Weg und habe dann auch noch die zwei. Ich habe 2 mündliche Prüfungen je 15 Minuten. Und
was hast du für Prüfungen?
Ich habe Musik 2, die 4 Stunden Vorbereitung und eine 4 Stunden Prüfung ist. Und Sport 2, die auch eine 4 Stunden mündlich ist.
Okay.
Und du, Alina?
Ich habe Mathe 2, das hast du, glaube ich, schriftlich gehabt, gell? Mathe 2?
Ja.
Genau, das
ja.
ist bei mir eine mündliche Prüfung von einer halben Stunde. Das zweite, genau. Okay. Ich bin gespannt. Und dann habe ich Musik 2 auch, das ist bei mir eine halbe Stunde mündlich auch.
Genau. Okay. Und wie fest stressen dich noch die Prüfungen?
Ja, wie immer genug, glaube ich. Also es ist so, ich muss sagen, ich habe schon recht viel vorbereitet und auch viel gelernt. Von dem her weiss ich, dass ich viel gemacht habe, aber es ist halt gleich eine Prüfungssituation. Und man muss halt einfach an diesem Tag abliefern und an diesem Tag muss es sitzen. Und ich glaube, ich könnte noch so vorbereitet sein, das macht mich immer wieder nervös.
Ja, also bei Musik bin ich schon ziemlich parat. Ich würde sagen, das liegt mir eigentlich auch ziemlich. Da bin ich auch schon gut vorbereitet. Aber im Sport bin ich noch nicht ganz so gut vorbereitet, aber da habe ich auch noch 2 Wochen Zeit.
Wir haben ja in einer früheren Episode gehört, wie der Sport Alina gestresst hat. Aber die Ariel kann Sport nicht stressen, das kann ich fast nicht glauben.
Nein, also das Ding, so sportliche Aktivität grundsätzlich stresst mich nicht. Aber wenn es um Sport vermitteln geht, dann ist es ja dann wieder etwas anderes und das kann mich durchaus auch stressen.
Also darf ich da fragen, ist das denn Sport für Zyklus 1 oder Sport allgemein?
Nein, Sport für Zyklus 1 ist so das Thema. Also wie man eine Sportlektion kann gestalten und wie man das planen und durchführt.
Vor einem Jahr war die anspruchsvolle Modulanmeldung ein Reizthema. Wie ist es jetzt gegangen mit der Anmeldung für das nächste Semester?
wir haben jetzt schon das zweite Mal die Situation, dass man so in einen Warteraum kommt und dann kann man auf die Webseite, ohne dass sie abstürzt. Und das hat mir gedacht, dass das mal wieder, hat wieder gut funktioniert. Ich bin gut reingekommen und habe meine Module so bekommen, wie ich wollte, zum Glück.
Ja, mir ist es gleich gegangen. Also bei euch in diesem Warteraum bin ich tiptop reingekommen, dann konnte ich auf die Seite alles anmelden und habe alles so bekommen, wie ich wollte. Ich habe auch wieder von anderen Studis gehört, wo es nicht so gut ist gegangen. Aber die Mehrheit, muss ich sagen, ist jetzt schon zufriedeniger als vorher. Genau.
Wie häufig seid ihr am Schauen?
Ich habe eben jetzt zwei Monate lang in der ersten, zweiten Klasse Stellvertretung gegeben. Immer am Dienstag. Und da habe ich letzte Woche das letzte Mal die Stellvertretung gegeben. Und ja, für nächstes Semester habe ich ein paar freie Tage. Oder den Montag habe ich frei oder Mittwochmorgen. Da weiß ich nicht, vielleicht werde ich da noch etwas suchen oder irgendwo eine Stellvertretung geben, aber das ist noch in den Sternen.
Genau, ich habe, also in diesem Semester habe ich nicht so viel Schule, einfach ab und zu Stellvertretung, aber nichts Fixes. Aber ich habe ab nächstem Semester habe ich eine Stelle, Donnerstag Nachmittag und am Freitagmorgen an einer dritten, vierten Klasse. Und ich bin, im Moment bin ich noch ein bisschen gespannt. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen an das Planen denke, ist es so, wie mache ich das, wie kann ich das planen, dass dann auch alles gut kommt. Aber ich werde da super unterstützt und ich freue mich mega.
Bis zum vierten Praktikum, das nach der Sommerferien startet, was läuft bis dann alles noch pH-mässig?
Ja, bei mir sicher die Arbeiten, die wir noch fertig schreiben. Und dann auch die Vorbereitung auf das Praktikum. Im NMG 2 sind wir jetzt, also das ist bei uns wie das Praktikum geknüpft, da sind wir jetzt schon ziemlich dran mit planen. Und da haben wir es dann gleich auch schon abgeschlossen. Und im Sport, den ich noch habe, und das Mat, da das kommt dann erst noch. Aber da, das kommt dann erst wie nach der Sommerferien. So. Also, wir
können, August, glaube ich.
Genau. Im August haben wir dann auch Besprechungstermine, wo wir das ganze, die ganze Planung anschauen.
Ja, bei mir ist es gleich. Also ich habe auch das NMG, also jetzt zuerst mal noch die Prüfungen. Und dann kommt jetzt NMG, wo wir so eine Vorstellungserhebung machen. Da gehen wir in eine Klasse und wir mal die Kinder so ein bisschen befragen zu dem NMG-Thema, das wir da haben.
Welches Thema ist das?
Bei uns ist es «Wer regiert die Schweiz?», also Politik, genau. Ja.
Wir haben das schon gemacht, die Vorstellungserhebung. Wir haben das letzte Woche gemacht, gerade an unserer Praktikumsklasse. Und wir haben das Thema so Garten, also so ein bisschen Schulzimmerpflanzen. Und haben sie da Pflanzen wie anschauen und abzeichnen und dann so ein bisschen beschriften und schauen, was sie alles schon wissen. Also eben jetzt zum Beispiel Bestandteile von Pflanzen und wie sie entstehen. Also.
Und das hat ihr jetzt, also eben, ich kann wie da noch nicht mitreden, weil ich es mich noch nicht hatte, aber hat dir das jetzt persönlich viel gebracht für deine Planung, um die anzupassen, oder hast du wie schon damit gerechnet, mit dem, was rausgekommen?
Was glaube ich viel gebracht ist so die Arbeit mit den Kindern, um zu sehen, wie sie darauf reagieren. Und die Planung anpassen, das ist das, was wir jetzt noch machen müssen mit diesen Informationen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon können Sachen daraus ziehen. Zum Beispiel, dass es viel länger hat gedauert, als wir eigentlich hätten eingeplant hatten. Und da habe ich das Gefühl, können wir es sicher im Praktikum noch mal optimieren.
Hast du auch das NMG 3 nächstes Semester und schon im Juni Termine?
Nein, bei mir fängt es erst wirklich im Semester an.
Okay, bei mir steht nämlich im Juni auch noch NMG 3 an, also eigentlich schon vom nächsten Modul. Haben wir, glaube ich, seit zwei Tagen oder ganz und einen halben, wo wir schon so ein kleines Modul eintauchen. Und dann im Juli steht ja endlich mal die Ferien. Also der Juni ist noch so ein bisschen PH verknüpft mit Arbeiten und so. Und dann Juli ist dann wirklich Ferien.
Ja.
Was machst du noch, Ariel, in den nächsten Wochen?
Ich werde noch im Juni das Experience de Mobilité machen und dann werde ich in eine Kita gehen mit französischsprachigen Kindern und dort mit denen zusammenarbeiten.
Und wo ist das?
Zu Düdingen.
Ferien? Ihr wirkt gar nicht erschöpft. Ihr braucht gar keine Ferien. Sehen das richtig?
Das ist Fassade.
Also, ich bin auch froh über Ferien.
Ferien tut immer gut. Wirklich abschalten und geniessen und wieder tanken, was für das Praktikum, das dann da steht.
Sandra, jetzt hast du interessiert zugelassen, was die beiden Studierenden erzählen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also das Studentinnenleben, wie ist das?
Also ich war mal fasziniert von der Begeisterung. Also so den Eindruck gehabt. Manchmal denke ich mir ja, wer wird denn Lehrerin, wer wird Lehrer? Wie cool ist das überhaupt noch? Und ich erlebe mich jetzt total engagiert und cool. So, er denkt, oh, ja, Die Kinder können sich freuen. Ich komme mit so einer Freude, habe ich den Eindruck, steigen in diesen Beruf ein. Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Also, ja, viel Freude.
Schön, du hast selber nie eine Lehrerin werden.
Doch, immer.
Und wieso bist du nicht geworden?
Wette Musik 1, 2 und 3. Doch, immer. Aha. Aber ich wäre, glaube ich, nicht so gute Lehrerin geworden. Ich bin zu ungeduldig. Ich glaube, eine ganz grosse Kompetenz, die man muss haben, ist Geduld, mit dem Kind so zu gehen.
Und was hat dich denn auch motiviert, Schulsozialarbeiterin zu werden? Weil ich, wenn ich jetzt an das denke, sehe ich dort auch Geduld? Oder sehe ich das falsch?
Ja, stimmt, es braucht in gewissen politischen Prozessen enorm viel Geduld. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich. Manchmal habe ich nicht mehr so viel Geduld. Aber soziale Arbeit ist schon ein bisschen anders, weil du einen Möglichkeitsraum eröffnen willst und nachher schauen, was passt, dass die Person selber wählen kann, was passt für mich. Und ich muss nicht sagen, lerne das. Und es ist wichtig, dass du dort hinkommst. Es ist auch weniger in der Regel eine Bewertung, außer wenn es um Kindschutz geht.
Da kommen wir dann noch dazu. Alina und Ariel, welche Berührungspunkte habt ihr schon gehabt mit der Schulsozialarbeit?
Ich habe noch praktisch keine Berührungspunkte gehabt.
Ich habe jetzt das Semester das Modul gehabt, das integrative Förderung heisst. Und dort war Schulsozialarbeit auch ein Thema gewesen. Wir haben dort hier Vorlesung so Informationen bekommen. Es war ein Interview mit einer Schulsozialarbeiterin, die sie so etwas erzählt hat, was sie so macht und wenn das sie in Einsatz kommt. Und genau, das ist so der einzige Berührungspunkt, muss ich sagen. Ich habe jetzt bei einer Stellvertretung oder auch bei einem Praktikum noch nie recht wie gehört, dass die Schulsozialarbeit da regelmässig einbezogen wird. Von dem her bin ich jetzt gespannt auf das heutige Gespräch.
Sandra, du bist Leiterin der grössten Schulsozialarbeit vom Kanton Bern mit rund 26 Mitarbeitenden. Was kann Schulsozialarbeit und was kann sie nicht?
Also erstmal muss man sagen, Schulsozialarbeit ist nicht gleich Schulsozialarbeit. Es gibt nicht eine Schulsozialarbeit. Wir haben zwar versucht im Kanton Bern mit dem Verein ein bisschen zu sagen, das ist die Basis von Schulsozialarbeit. Die Frage ist, was kann Schulsozialarbeit? Und ich sage, ich könnte sehr viel, aber es braucht Strukturen und es braucht definierte Prozesse. Und wenn das nicht vorhanden ist, kann sie nicht so viel. Also Schulsozialarbeit hat den Blick nochmal auf die Kinder aus einer sozialen Perspektive, aus einer sozialarbeiterischen Perspektive. Und es ist einfach eine Erweiterung vom Blick aufs Kind und aufs Wohl vom Kind. Und das ist aus meiner Sicht eine zentrale Kompetenz, die man in der Schule einbringen kann.
Wer muss die Strukturen vorgeben? Du hast gesagt, es braucht Strukturen.
Also aus meiner Sicht ist das ein politischer Entscheid. Will man das oder will man das nicht? Weil wenn du manchmal die Stellenbeschreibungen liest, dann denkst du, Wahnsinn, was da die Aufträge sind. Und dann siehst du, aber es hat überhaupt keine Ressourcen dahinter. Das ist ein bisschen schwierig für die Leute, die das ausüben. Die können eigentlich fast nur scheitern. Und es ist ein politischer Entscheid. In anderen Kantonen in der Schweiz ist es effektiv so, dass politisch entschieden wird, der Kanton finanziert 100% Schulsozialarbeit. Im Kanton Bern sind es nur 10%. Möglich wäre 30%. Das wäre schon mal besser. Und aus unserer Sicht das absolute Minimum.
Okay.
Wo stösst denn heute die Schulsozialarbeit an Grenzen?
Die Schulsozialarbeit stösst immer dann an Grenzen, wenn sie nicht als freiwilliges und vor allem unabhängiges Beratungsinstitution in der Schule ist, sondern wenn sie in dem Sinn unter der Schule unterstellt ist, wenn Kinder und Eltern das Gefühl haben, das ist wie etwas, das nicht frei ist. Das, was ich dir erzähle, geht weiter. Es stößt dann an seine Grenzen, wenn Schule skeptisch ist. Oder dann, es gibt auch Schulleitungen, wir wissen, dass glaube ich, alle, die sehr unter Druck sind und extrem froh sind, auch Aufträge können weiterzugeben und dort auch vielleicht Aufträge der Schulsozialarbeit übergeben, die eigentlich aus unserer Sicht im Stellenprofil der Schulleitungen sind.
Wenn du jetzt so einen Blick auf den ganzen Kanton Bern wirfst, ist es wahrscheinlich extrem unterschiedlich, wie die Gemeinden aufgestellt sind.
Ja, das stimmt. Es gibt vor allem in ländlichen Strukturen, wo auch die Schulhäuser und Gemeinden halt auch sehr eher klein sind oder sogar sehr klein sind, gibt es Stellen, wo die Schulsozialarbeit unglaublich ein grosses Einzugsgebiet hat und ganz wenig Möglichkeiten an Beziehung aufbauen kann. Also weder zu den Lehrpersonen noch zu Schulleitungen, geschweige denn zu Kindern und Eltern. Also ist vor allem in den ländlichen im ländlichen Bern so. Plus, muss man dort sagen, ist die Führungsstruktur auch noch so, dass häufig dann die Schulsozialarbeit der Schulleitung angegliedert ist. Was wieder schwierig ist, gerade in Kindschutzfällen. Und wir kommen noch dazu. Da gibt es die ganzen, würde ich jetzt auch die Stadt Bern dazu erzählen, wir sind eigentlich mittelgut ausgerüstet. Wir haben zwar viele Schulsozialarbeiten, wir haben aber auch jene Schulhäuser, wir haben 6 Schulkreise, wir sind in dem Sinne nicht sehr gut ausgestattet für Problemsituationen, die sich ergeben. Wir haben viel, also unsere Fallzahlen steigen ständig und die Leute sind immer mehr unter Druck. In dem Sinne sind wir mittelgut ausgestattet, aber wir haben sehr klare Strukturen. Viele Gemeinden, muss man sagen, sind auch mittelgut ausgestattet, Schulsozialarbeit am Sozialdienst angegliedert, sind aber sehr, sehr selbstständig in der Schule selber. Also wenig fachliche Unterstützung.
Vielleicht ganz konkret, was macht eine Schulsozialarbeiterin, ein Schulsozialarbeiter den ganzen Tag?
Vorher im Vorgespräch hast du noch ein Beispiel gebracht, das ich eigentlich ganz interessant gefunden habe, von eigentlich einer Situation, wo die Lehrperson die Schulsozialarbeit einbezogen hat, in einem Fall, wo sie sich Sorgen gemacht hat ums Kind und nachher so ohne das Wissen der Eltern die Schulsozialarbeit einbezogen hat und das Kind hat das daheim erzählt, logischerweise. Je nach Alter erzählt es das daheim und die Eltern verrückt worden sind und der Lehrer ja gelufen haben. Das ist ein Fallbeispiel, das wahnsinnig schön ist, das ich auch immer wieder bringe. Das sollte so nicht sein. Schulsozialarbeit, wenn man das anschaut, das Kind ist im Zentrum und rundherum hat es seine verschiedene Lebenswelten. Die eine ist die Schule, die andere ist daheim und die dritte ist die Freizeit. Und dort soll sich es möglichst gut bewegen können. Und dort sind Beziehungen unheimlich wichtig. Und dann ist es natürlich unheimlich wichtig, was hat das Kind für eine Beziehung zu der Lehrperson, aber auch, was hat die Lehrperson für eine Beziehung zu den Eltern. Und dort ist häufig auch mal so ein Reflex, ja, mach du das, ich gebe dir mal den Fall über. Und dort wäre meine erste Frage, hey, ich glaube, es ist wichtig, du nimmst zuerst mit den Eltern Kontakt auf und sagst, was dir Sorgen macht und sagst auch, was Schulsozialarbeit bieten könnte, sodass die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Eltern nicht geschwächt wird in einer kritischen Situation. Also kurz und prägnant, Schulsozialarbeit ist die Hauptaufgabe, Beziehungen zu stärken, die ein Kind hat. Wir sind nie Ersatz für Lehrpersonen, wir sind nie Ersatz für Eltern und wir sind nie Ersatz für Fußballtrainerinnen und Trainer. Wir sind immer nur da und schauen, wo ist es schwierig, wie können wir die Beziehungen stärken.
Wer nimmt den Kontakt auf mit der Schulsozialarbeit? Ist das die Lehrperson, die das wie muss, schauen muss? Oder kann das Kind von sich aus sagen, ich will ein Gespräch mit jemandem haben? Oder kann das sogar auch von den Eltern kommen?
Es könnte von allen zusammen kommen. Also kann eine Lehrperson sagen, du, ich mache mir Sorgen. Es kann sein, sie will das Kind schicken. Es hat sich so einbürgert. Das ist so ein bisschen das Gewohnheitsrecht. Einmal darf man das Kind schicken. Ich würde auch dort eigentlich sagen, man sollte einmal das Kind motivieren. Es soll nicht so sein, eine Strafe, sondern es soll eine Motivation sein. Und auch dort, wenn sich die Lehrperson sich Sorgen macht, finde ich es richtig, wenn die Eltern informiert sind, weil es von der Lehrerin auskommt, vom Lehrer auskommt. Aber wenn das vom Kind selber auskommt, ist das auch völlig okay. Also Kinder dürfen und sollen können während der Schulzeit Schulsozialarbeit besuchen.
Wie sollte man denn vorgehen als Lehrperson, wenn man jetzt wie merkt, einem Kind geht es nicht gut oder man hat den Verdacht, dass ein Kind vielleicht daheim sich nicht wohlfühlt und man aber wie denkt, ja, wenn ich jetzt mit den Eltern Kontakt aufnehme, kommt das gut. Wenn man wie Angst hat, halt die Eltern vielleicht auch zu informieren, dass es dem Kind dann schlechter geht. Wie geht man denn vor als Lehrperson?
finde als ersten Schritt schon mal wunderbar, wenn eine Lehrperson so offen ist und merkt, hey, diesen Kindern geht es nicht so gut. Das ist ja eine primäre Kompetenz. Und so wie ich auch jetzt am Anfang erlebt habe, mit eurer Begeisterung für euren Beruf und ich glaube vor allem für Kinder. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat euch am meisten begeistert, immer dann, wenn ihr Kontakt habt zu den Kindern und merkt, wow, ja, die sprechen da auf mich und ich erkenne die. Also wirklich das Wahrnehmen, wie geht es einem Kind. Und dort halt auch das Gespräch suchen mit dem Kind und fragen, wie, ich habe den Eindruck, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich will gerne, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst. Also das ist für mich immer der erste Schritt. Also die Beziehung schon stärken, mein Kind tut das so gut. Wenn es merkt, ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Bezugsperson erkennt es und macht sich, hat Anteilnahme. Das würde ich als erstes sehr häufig so sehen. Und nachher dort auch, wie das Gespräch würde ich eine Lehrperson unterstützen. Wie kann sie jetzt das Gespräch mit Eltern aufnehmen, ohne dass gerade der Verdacht so riesig im Raum ist? Sondern die Sorge.
Also die Schulsozialarbeiterin, Schulsozialarbeiter tut die Lehrperson coachen, auch wie sie kann weiter vorgehen kann.
Unbedingt.
Das,
so, ja?
Das heisst, ich als Lehrperson, wenn ich überfordert bin mit einer Situation und nicht weiss, wie ich jetzt darauf reagiere, dann darf ich jederzeit zur Schulsozialarbeit gehen und mir Hilfe suchen. Da muss ich nicht Angst haben, dass ich da irgendwie eine Linie übertritte von Geheimhaltung oder so.
Nein, überhaupt nicht. Wir stehen auch unter Schweigepflicht. Und wir nennen das in unserer Sprachfachberatung. Das sind nicht Fälle, die wir haben. Wir nehmen das nicht als Fall auf. Oder? Eine Lehrperson ist nicht ein Fall, sondern es ist eine Fachberatung. Und es geht um eine soziale Frage, die man hat, wo man denkt, ja, aus meinem Hintergrund weiss ich nicht so genau, es ist mir ein bisschen unangenehm, wie soll ich jetzt das machen? Was meinst du als Sozialarbeiterin, wie würdest du das jetzt angehen? Und dann schaut man die Situation zusammen an. Und im besten Fall in Fall geht die Lehrperson raus und denkt, ah ja, jetzt weiss sie, ah, es ist ja gar nicht so schlimm, der Herdöpfel ist gar nicht so heiß. Ich mache mir erst einmal einfach ein bisschen Sorgen. Und das ist ja etwas Schönes.
Aber tun wir es noch ein bisschen zuspitzen, das Kind hat blaue Flecken. Und vielleicht will am Mittag gar nicht heimgehen oder so weiter. Stress in der Situation, was macht man denn?
Wir haben ja in der Schulsozialarbeit Stadt Bern zusammen mit dem kantonalen Jugendamt und mit der Berner Fachhochschule für soziale Arbeit das ganze Thema Kindschutz aufgearbeitet. Es ist daraus auch ein Handbuch entstanden, Kindschutz und Schule, wo es im Hauptverlag rausgekommen ist, in dem Sinn, und wo wir auch mitgeschaffen haben von der Schulsozialarbeit Stadt Bern. Und wir sagen, es gibt selten akute Fälle. Und bei den akuten Fällen braucht es sofort Lösungen. Und die meisten Fälle, es soll nicht zynisch sein, aber wir müssen einfach sagen, im ganzen Kindschutz ist es so, bis 3 ist die kritischste Phase. Also es ist am heikelsten und am schlimmsten für das Kind bis 3-jährig. Und jetzt ist es in der Schule, es ist 5, 6, 7, 10, es ist älter, wir haben ein bisschen Zeit. Wenn die blauen Flecken so sind, dass man den Eindruck hat, es macht absolut Sinn, die werden fotografiert, weil es geht richtig eine Strafanzeige. Wenn immer das sollte der Fall sein, dann müsste man fotografieren und dann würde man sich an die Kindschutzgruppe wenden. Wenn das aber nicht so akut ist und das Kind vielleicht erzählt oder man den Verdacht hat, hat man immer Zeit. Und dann kann man schauen, was macht man jetzt am besten. Und wir sagen, das Kind ist so eine wichtige Auskunftsperson. Und jetzt über das Kind drüber hingehen und schnelle Lösungen sind meistens für die Familie nicht die besten.
Das heisst, die Schulsozialarbeit entscheidet dann, wie in diesem Fall, wird jetzt das eben gefüttert und weitergezogen oder wird jetzt hier mal gleich gebremst. Das ist nicht die Lehrperson, die von sich aus muss entscheiden muss, ich muss jetzt das füttern, blöd gesagt. Da holt sich die Lehrperson Hilfe.
Das sind die Standards, die wir wünschen, dass die im Kanton Bern so durchgesetzt würden. Das ist nicht in jedem Fall so, aber das kantonale Jugendamt hat Hilfsmittel, wo man kann nutzen kann. Wir unterrichten das auch. Also wir unterrichten, wie gehen wir in diesen Situationen vor. Es sind komplexe Situationen. Wir haben Entscheidungshilfe, wo man wirklich eine Falleinschätzung macht. Und wir sagen klar, Lehrpersonen, ihr Hauptjob ist zu wahrnehmen, zu merken genau das, merken, wie es einem Kind geht. Und wir machen eine Einschätzung. Zusammen mit der Lehrperson, zusammen mit dem Kind, am besten auch noch zusammen mit den Eltern. Wie ist die Situation? Wie muss es weitergehen? Wir können nie die Eltern ersetzen. Und die Eltern häufig, also ich habe in meiner ganzen Karriere einen Fall erlebt von Eltern, die wirklich krankhaft Kind quälen. Aber sonst ist es immer sind sie immer hilflos oder überfordert.
Und wann kommt der Cash ins Spiel?
Wenn die Eltern nicht mehr kooperativ sind. Wenn Eltern nicht eingesehen, dass also keine Kooperationsbereitschaft haben oder kein Problemverständnis.
Kann ein Kind zu 100% auf Diskretion von Schulsozialarbeit zählen? Also ist das wie immer gewährleistet?
Nein, es ist nicht immer gewährleistet. Denn, also es gibt rechtlich gesehen die Situation, je höher die Gefährdung ist vom Kind und je weniger das Kind kann auch einschätzen kann, was die Situation für Auswirkungen auf es hat, je mehr müssen die Eltern einbezogen werden. Und dann kann das Kind nicht mehr selber entscheiden. Aber das Tempo ist häufig einfach geht man mit dem Kind. Man muss nicht so schnell gehen. Wir merken einfach immer, die schönen Fälle sind die, wo man genug Zeit hat, miteinander das Problem anzuschauen und das Kind, mit dem Kind auch den Weg gehen, bis es bereit ist, dort auch Hilfe, wie das zu öffnen. Und wir sagen klar, sag das auch dem Kind. Du nicht etwas versprechen, das du nicht kannst halten. Übrigens sagen wir das auch Lehrpersonen. Die sind nämlich manchmal auch so, du kannst mir alles erzählen, ich sage gar nichts. Und dann kommen sie in eine ganz schwierige Situation, weil sie wie merken, hey, das kann ich gar nicht mehr für mich behalten. Und das ist so für ein Kind dann vielleicht eher schwierig, wie wenn man von Anfang an sagt, super, dass du mir das erzählst. Wir schauen, was wir weitermachen. Ah, wir können das nicht für uns behalten, aber alles, was ich mache, da wirst du davon wissen. Ich werde dir alles sagen.
Jetzt haben wir vor allem die Lehrperson und auch das Kind so ein bisschen angeschaut. Wenn sich Eltern direkt an die Schulsozialarbeit wenden, was sind das für Probleme oder aus welchem Grund könnten sich Eltern melden?
Ganz unterschiedlich. Eltern, wir wollen das auch stärken. Eltern, je nachdem, von wo sie kommen oder was sie für ein Bild haben von sozialer Arbeit, ist Sozialarbeit schnell einmal Kisp. Es ist so ein Reflex. Jesus Gott, ich brauche Unterstützung. Man nimmt mir das Kind weg. Das passiert nicht. Das passiert höchst selten und sicher nicht schnell. Also von dem her, haben die Eltern eine gewisse Scham, haben wir einmal den Eindruck, was, ich brauche Hilfe, ich muss doch das im Griff haben. Eltern dürfen sich mit allem zu uns wenden. Manchmal, heutzutage, hat man nicht mehr so Hausaufgaben. Aber es sind zum Beispiel sehr kritische Situationen, die Hausaufgabensituationen, Eltern und Kind. Die Eltern sind gestresst, Kinder sind gestresst, es gibt viel Streit, Nutzung von Handys. Es gibt ganz viele so erzieherische Fragen, dürfen sie einfach sich zu uns wenden. Sie können sogar sich zu uns wenden, wenn sie kein Geld haben, das Lager zu zahlen. Dann können wir ihnen vermitteln, wo kommen sie Geld über.
Und wie kann man euch erreichen? Ist das per Mail, telefonisch, Brief?
Man kann Mail und Telefon. Also die meisten Schulsozialarbeitenden haben ein Handy. Man kann auf Combox reden, die meisten haben ein Mail. Wir rufen sicher zurück. Wir behandeln das sehr sorgfältig. Wir wollen wirklich das, also unsere primäre Anspruchsgruppe sind Kinder und unsere nächste Anspruchsgruppe sind Eltern und Lehrpersonen, also von dem her und Schulleitungen. Vielleicht eben wie dem Beispiel vorher, wo wirklich gekommen ist, wo du, Alina, gesagt hast, ja, die Lehrerin ist gekommen und hat etwas gemacht. Aber ich finde, das Schönste ist, wenn Lehrpersonen sich getrauen, zu kommen. Wenn Schulleitungen sagen, hey, geht, nutzt das Angebot, das macht euch zu einer stärkeren Lehrperson. Das Angebot soll euch stärken. Also das ist optimal. Und wenn die Schulsozialarbeit plötzlich das Gefühl hat, sie sagen eigentlich die Schulleitung und müssen jetzt Entscheid fällen, oder sie sagen, die besseren Eltern müssen das Kind jetzt beschützen, sondern wenn die Schulsozialarbeit wirklich, was ich am Anfang gesagt habe, versucht, die Beziehungen zu stärken und zu schauen, was braucht es, dass diese Beziehungen, die für das Kind zentral sind, und das ist nicht Schulsozialarbeit, das sind die Eltern in erster Linie und sind Lehrpersonen, wahnsinnig wichtige Bezugspersonen, aber auch Sport, Freizeitbeschäftigungen, Sport, Coaches und so weiter und so fort, die sehr wichtig sind. Das finde ich die optimale Zusammenarbeit, wenn man das wirklich so gut Hand in Hand kann lösen kann. Und ich muss sagen, wenn wir früh einbezogen werden, nicht dann, eben die blauen Flecken sind schon am Schluss, aber man hat sich vielleicht schon vorher Sorgen gemacht. Und wenn man schon ein bisschen vorher, man braucht immer ein bisschen Zeit. Das sind komplexe Situationen.
Merkt man auch Unterschied zwischen dem Fall jetzt vom Zyklus 1 zum Zyklus 2 oder sogar zum Zyklus 3? Oder gibt es eigentlich in jedem Zyklus ähnliche Fälle? Oder wo gibt es am meisten Fälle?
es gibt einen grossen Unterschied. Im Zyklus 1 kommt es häufiger über die Lehrperson oder die Kindergartenlehrperson. Also die sind wie wichtiger. Also außer die Schulsozialarbeit ist gerade neben einem 90 oder neben der Basisstufe. Dann kommen die Kinder dort, dann gehen sie ein und aus. Aber die Kinder sind dort noch viel mehr angewiesen auf Beziehung und kommen nicht so viel allein. Im Zyklus 2 ist es so, dass sie am meisten selbstständig kommen. Also wenn Schulsozialarbeit genug anwesend ist und man sie kennt, dann nutzen die Kinder das selber. Das ist so. Und im Zyklus 3, würde ich jetzt sagen, haben wir so die Herausforderung, dass sie das nicht mehr so cool finden. Und sagen, ja, das bringt auch nichts. Also wir haben, glaube ich, das Image im Zyklus 3, an dem können wir also noch arbeiten. Und ich glaube, so oder so, an unserem Image müssen wir noch arbeiten, weil, Alina, du hast im Vorgespräch etwas ganz Interessantes gesagt. Instagram hast du mal, oder wer hast du gefragt?
Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und die Leute mal gefragt, ob sie überhaupt wissen, was Schulsozialarbeit ist. Und der grösste Teil hat eigentlich nicht gewusst, was das ist, wo, dass es das gibt.
Genau, und das ist ja eine wahnsinnig wichtige Rückmeldung für uns. Also wir haben noch ziemlich viel Arbeit von uns.
Am Ende des Tages schaut die Sozialarbeiterin der Sozialarbeiter zurück und hat Erfolge gemacht. Was können das für Erfolge sein?
Für mich ist es ein Erfolg, wenn Eltern sich zum Beispiel an uns wenden. Ich habe eine schöne Geschichte. Wir haben zu Zeiten von Corona haben wir so Telefon gemacht. Das ist ein Paradigmenwechsel. Wir haben den Eltern angerufen, weil es ist manchmal auch kritisch gewesen. Sie waren allein daheim. Wir wissen jetzt in der Anfangsphase manchmal wochenlang in der Wohnung müssen bleiben mit Kind und wir haben einfach angerufen und gefragt, wie geht's. Das Einzige war, uns gibt es, wir würden auch unterstützen. Und eine Geschichte ist, dass wirklich eine Mutter erzählt, nein, ist alles gut. Und ein paar Wochen später hat sie angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr, ich weiss nicht, was machen die Kinder, die treiben mich zum Wahnsinn. Und ich sage, so cool. Das ist zum Beispiel ein Erfolg.
Und wie hätte ich Ihnen helfen? Das muss ich auch noch erzählen.
Ja, geholfen ist sehr unkonventionell. Wir haben wirklich, der Schulsozialarbeiter hat nachher so gespielt mit dem Kind, online gespielt und online Aufgaben gegeben. Das Spiel, ich weiß gar nicht, wie es heisst, weißt du, mit diesen Becher.
Mit den Caps, ja.
Ah, zum Aufstellen.
Ja, genau. Und dann haben sie das geübt bis zum nächsten Mal. Und das war wirklich sehr cool gewesen. Und er hat sogar nachher noch etwas im Briefkasten gebracht und gelegt. Also in dem Sinn.
Und die Mutter war nicht zufrieden am Schluss?
Ja, sehr. Also, und das ist vielleicht etwas Kleines. Oder letztens ist eine Mitarbeiterin von mir zum Coiffeur gegangen. Und dann hat die Coiffeurin gesagt, ah, was? Sie sind Schulsozialarbeiter. Der hat mir das Leben geredet, der hat mein Leben verändert. Das ist zum Beispiel eine kleine Sache, aber ich konnte dort etwas erzählen. Oder was auch ein Erfolg ist, wenn ältere Geschwister, die von denen, die schon lange an Schule arbeiten, kommen jetzt die älteren Geschwister, die den Jüngeren sagen, hey, geh dort vorbei. Also wo die so, das ist Erfolg. Und wir sagen, unser Motto ist wirklich, kleine Sachen verändern die Welt. Wir machen nicht riesige Sachen, aber so ganz kleine Sachen. Und ich glaube, ja, wenn ich mir wünschen darf, etwas für Kinder, die ihr unterrichtet, dann sind es wirklich die kleinen Sachen. Eine Lehrperson, die mal etwas bemerkt, die etwas sieht, die die Einzigartigkeit von einem Kind erkennt. Ich glaube, das ändert etwas im Leben von einem Kind. Das ist nicht nichts.
Wo stossen Schulsozialarbeiterinnen und Arbeiter an Grenzen? Wo holen sie selber Rat bei anderen Fachleuten?
Also ich finde schon, alle Fälle von Kindschutz oder alle von sexuellen Übergriffen vermutet, dem sexuellen Übergriff, dort ist es schwierig auszuhalten. Dort haben wir immer Vier-Augen-Gespräche, zum Beispiel in der Stadt Bern. Das fordern wir auch. Wir haben Intervisionen und Supervisionen. Wir stoßen dann an Grenzen und wir stoßen auch an Grenzen, wenn Schulsozialarbeit als Hilfsinstitution von ihnen versteht. Also wenn sie sagt, ja, ihr seid hier in der Schule, damit es uns besser geht, damit wir einen besseren Unterricht machen können, dann stoßen wir auch an Grenzen, weil unsere primäre Anspruchsgruppe sind Kinder. Und die sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, die sind auch Kinder, die sind auch Kollegen, die sind auch Freunde, die haben verschiedene Rollen.
In letzter Zeit war häufig die Rede von psychischer Notlage, wo immer mehr Jugendliche, aber auch junge Erwachsene drin geraten. Wie stellt ihr die Situation fest?
Wir stellen die genau gleich fest. Ich will da eigentlich von mir aus etwas sagen als Sandra Geisler und sagen, mich wundert es nicht so. Ich finde, die Kinder sind immer, also gerade, ich merke, teilweise sind die Kinder um eine sehr grossen Stress. Also die haben unheimlich viele Bezugspersonen, nicht nur eine Lehr- oder zwei Lehrpersonen, wo man so, sondern mehrere Lehrpersonen, die werden sehr unterschiedlich betreut in der Tagesbetreuung, in grossen Settings. Es ist häufig laut, es ist häufig unstrukturiert für Kinder, schwierig aufzufassen. Also die sind unter einem, je nach Situation, unter einem recht grossen Stress, wenn je nachdem die Eltern auch noch getrennt sind, sind die am Abend an verschiedenen Orten. Und das provoziert etwas. Das ist nicht so einfach. Also ich würde sagen, wir müssen ganz gut aufpassen, was brauchen die Kinder. Nicht nur, was braucht die Wirtschaft, was brauchen wir für Menschen, die uns Geld reinbringen, sondern was braucht das Kind. Und das Kind braucht vor allem Beziehung. Und damit meine ich die nötige Freiheit und aber auch den nötigen Schutzraum. Und das sind wir aus meiner Sicht am kritischen Punkt, wo wir immer wieder sagen, ja, die Kinder sind mal dort und dann kommen sie zurück und sind vier Stunden verwaltet irgendwo ein bisschen.
Wie weit spielt das Social Media eine Rolle bei diesem Stress?
Es ist jetzt doch gerade eine Studie herausgekommen, dass immer noch das Liebste von Kindern ist, draussen spielen. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Also, das hat mich effektiv ein bisschen beruhigt, weil wir kennen vor allem die, die nur mehr spielen und gamen und so, aber anscheinend ist Spiel immer noch sehr attraktiv. Aber es hat eine grosse Rolle und auch eine grosse Rolle im ganzen Stress. Je nach Alter und je nach Handykonsum konsumieren halt Kinder auch statt schlafen Medien. Das ist natürlich nicht so interessant für die Entwicklung.
Wenn ein Kind Cybermobbing erlebt, könnte sich dann das Kind auch an die Schulsozialarbeit wenden? Wäre das auch so ein Fall?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mobbing ist ein grosses Thema. Wir haben auch jetzt gerade ein grosses Projekt in der Stadt Bern, wo wir wettet gerne, Schulen machen schon viel gegen Mobbing. Und wenn es Mobbing gibt, ist es trotzdem häufig was machen wir jetzt? Oder ist es jetzt wirklich so schlimm? Also, dass wir dort auch das Instrument noch mal schärfen, was ist präventiv? Und was kann man auch machen, wenn man das Mobbing feststellt? Weil Mobbing feststellen ist schwierig. Echt, das mal. So einfach ist es nicht. Und Cybermobbing ist nur eine weitere Form von Mobbing. Es ist meistens nicht nur im Cyberraum wird das Kind gemobbt, sondern auch noch zusätzlich im Cyberraum.
Wie nehmen dir beides wahr, den Social-Media-Druck bei den Schülerinnen und Schülern im Praktikum?
Ich habe bis jetzt in der Praktika hauptsächlich dritte, vierte Klasse gehabt. Und hier muss ich sagen, ist das Ganze noch weniger gewesen. Also ich habe es wie jetzt nicht bemerkt, so als Praktikantin. Vielleicht als Klassenlehrperson merkt man es schon mehr. Ich habe einfach gemerkt, dass sie wissen, was da abgeht im Internet. Sie wissen, was soziale Medien sind, sie wissen, wie man die braucht. Sie kennen diverse soziale Medien, aber ich habe wie nichts im negativen Sinn wie festgestellt. Und wie jetzt du auch hast gesagt, haben sie viel noch erzählt, dass sie spielen, dass sie shooten und weniger, dass sie nur am Handy hängen, jetzt blöd gesagt. Mhm. Wie ist das bei dir im Zyklus 1?
Bei mir im Zyklus 1 ist es so, dass eigentlich nicht unbedingt soziale Medien das Thema ist, sondern mehr das Gamen. Also dass ich viel habe gehört, dass sie auch irgendwie über ein Game reden zusammen oder dass sie jetzt dort einen neuen Charakter haben freigeschaltet und jetzt nach der Schule sich freuen, dass sie zusammen gamen können. Aber Social Media ist dort noch nicht so Thema, hat mir jetzt gedacht.
Vielleicht kommt das, also vielleicht sehe ich es jetzt im Praktikum 4, dort habe ich eine 5., 6. Klasse. Hm. Vielleicht sieht das dort hier noch einmal anders aus. Oder vielleicht auch, wenn man mal einen Einblick hat in Zyklus 3, dort ist es dann, glaube ich, noch einmal ein anderes Thema.
Schauen wir ein bisschen vorwärts in die nächsten Jahre. Wie wird sich die Schulsozialarbeit weiterentwickeln?
Ich hoffe natürlich sehr, und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass Schulsozialarbeit im Kanton Bern ähnlich wie im Kanton Zürich über den Kanton finanziert wird, dass wir klare Strukturen haben, dass wir klare Unterstellungen haben, Unterstützungen, dass wir auch die Arbeit der Schulsozialarbeit nicht nur unterstützen, sondern aber auch schauen, ist die Arbeit wirklich gut, dass es auch Stellen gibt, wo Kinder sich daran wenden können, wenn sie nicht zufrieden sind mit der Arbeit von Schulsozialarbeit, dass also sie Möglichkeiten haben, zu reklamieren. Fände ich auch sehr wichtig. Also, aber als erstes wollen wir jetzt mal, dass jeder Gemeinde, der Kanton zumindest 30% der Kosten übernimmt. Das wäre schon mal ein Schritt richtig. Der Kanton hat eine Mitverantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Es ist eine komplexe Welt. Kinder haben nicht so einen einfachen Job. Und ich glaube, wir müssen das ernst nehmen in der Schweiz, dass unser Reichtum nicht nur dazu führt, dass Kinder glücklich sind, sondern teilweise eben auch, dass sie einsam sind und sich ein bisschen verloren fühlen. Und das müssen wir ernst nehmen. Das ist, Menschen brauchen Beziehungen. Wir können zwar gamen und wir können soziale Medien konsumieren, wir können das alles machen, aber wir sind schlussendlich soziale Wesen. Wir brauchen Beziehungen. Und da sind Lehrpersonen zentral. Die zentralsten sind die Eltern. Und Schulsozialarbeit kann das wirklich unterstützen. Und das finde ich, sind wir unseren Kindern schuldig.
Es gibt ja recht einen massiven Lehrpersonenmangel. Wenn du Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter suchst, dann hast du immer viele Bewerbungen. Wieso ist die Aufgabe so attraktiv?
Ja, weil wir, glaube ich, das gleiche Feuer haben wie ihr, sage ich jetzt, nämlich Kind. Es ist ja total das Privileg, können mit Kind zusammenarbeiten. Kinder schenken einem das Herz einfach so und sie verzeihen einem so viel und sie sind so lustig und herzlich und die meiste Zeit kommt mir einfach so viel Energie ja zurück über in der Arbeit mit Kind. Ich glaube, unser Herz, hoffe ich so sehr, von vielen Schulsozialarbeitenden schlägt fürs Kind. Deshalb ist es schon mal attraktiv. Und Kinder sind nicht Bücher und sie sind nicht Gesetzestexte, sondern sie sind kreative Wesen. Und das macht die Arbeit unheimlich interessant. Wir haben mit Kindern, aber wir haben auch mit Lehrpersonen zu tun, wir haben mit Schulleitungen zu tun, wir haben mit Eltern zu tun, wir haben auch andere Fachstellen zu tun. Es ist sehr abwechslungsreich.
Kommen wir zum Schluss. Alina, Ariel, was habt ihr gelernt? Was ist das Wichtigste, wenn ihr mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern zusammen werdet arbeiten?
Also ich nehme vor allem für mich mit, dass ich mit offenen Augen in meinem Klassenzimmer stehe und die Kinder auch wahrnehme, eben aus Individuum und auch ein bisschen sensibel bin auf Veränderungen, wenn eben das Kind plötzlich sich verändert. Und dass ich mich eben auch dafür habe, Hilfe zu holen, weil ich jetzt weiss, ich darf eben dort eben so ein Fachgespräch suchen, ich darf mir Hilfe holen, ohne dass ich muss denken, blöd gesagt, ich kann es nicht selber. Weil genau um das geht es. Wenn man es nicht selber kann, muss man sich unbedingt Hilfe holen, statt irgendwas selber zu deichseln, das nachher hinten rausgeht.
Ich kann mich dem komplett anschließen. Ich nehme auch mit, dass ich, ja, dass ich aufmerksam bin im Unterricht, wie es den Kindern geht. Ich habe das Gefühl, das probiere ich sowieso, aber einfach wie, das noch ganz bewusst zu machen, und dass ich, ja, dass ich, wenn irgendetwas ist, jederzeit kann zur Schulsozialarbeit Hilfe holen.
Sandra Geissler, Leiterin Schulsozialarbeit von Stadt Bern, war heute Gast im Studi-Podcast. Merci für zuzuhören. Ich sage auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen, Sandra. Tschüss, Ariel. Ade, Alina. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Wir hören uns wieder nach der Sommerferien, wenn Alina oder Ariel ins letzte Studienjahr gestartet sind. Tschüss. Ade miteinander.
Tschüss. Thank you.